DW Menschen und Märkte.
Neue Hoffnung für Handelsabkommen, Russlands Umgang mit der Wirtschaftsflaute, an der Börse endet die Berichtssaison und was macht eigentlich Dominik Strauss-Kahn? Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Das erste globale Abkommen in der Geschichte der Welthandelsorganisation WTO galt Ende Juli als endgültig gescheitert. Indien bestand auf einer langfristigen Ausnahmeregelung für seine Lebensmittelreserven. Das Land hortet große Mengen Reis und Getreide und gibt sie an Menschen ab, die zu arm sind, um sich die Körner zu regulären Preisen zu kaufen. Weil die WTO und insbesondere die USA diese Ausnahme nicht zusichern wollten, ließ Indien das Abkommen platzen. Nun scheinen sich Indien und die USA doch noch geeinigt zu haben. Jürgen Webermann berichtet aus Neu-Delhi.
Eigentlich galt das Welthandelsabkommen längst als gescheitert. Doch in der vergangenen Woche glühten die Drähte zwischen dem WTO-Hauptquartier in Genf sowie zwischen Washington und Neu-Delhi noch einmal richtig heiß. Und jetzt, heute, verkündete die indische Außenministerin Nirmala Sitharaman völlig überraschend den Durchbruch.
Wir sind extrem happy, dass India und die United States of America
Wir sind sehr erleichtert, dass wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika eine Einigung erzielen konnten. Wir haben die Differenzen beilegen können, und zwar in einer Weise, die unsere Belange berücksichtigt. Damit ist der Weg für das Welthandelsabkommen eigentlich frei.
This will end the impasse at the WTO and also open up the way for implementation of the Trade Facilitation Agreement.
In dem Streit zwischen Indien und vor allem den westlichen Ländern ging es um Subventionen für Nahrungsmittel. Indien hatte gerade vor einem Jahr ein milliardenschweres Programm aufgelegt, durch das arme Menschen für wenige Rupien Reis und Getreide kaufen können. Dafür setzte die Regierung Anreize, damit die Landwirte ihre Waren an den Staat und nicht auf dem freien Markt verkaufen. Die Welthandelsorganisation lässt solche Subventionen zwar zu, aber nur in sehr begrenztem Rahmen. So soll die Obergrenze für die Subventionen 10% des Wertes der Gesamtproduktion eines Landes betragen. Allerdings sollten für diese Wertermittlung sehr niedrige Weltmarktpreise aus den 80er Jahren zugrunde gelegt werden. Das war für Indien inakzeptabel. In dem Land gelten selbst nach indischen Maßstäben 250 Millionen Menschen als extrem arm. Bisher war es dem Staat nicht gelungen, trotz mehrerer Initiativen Nahrungsmittel wirkungsvoll zu verteilen. Die Regierung in Neu-Delhi will aber trotzdem an den Programmen festhalten. Dennoch sagte Außenministerin Sitharaman: Wir empfehlen dem Generalrat der WTO, den Kompromiss jetzt schnell zu prüfen, damit die Organisation mehr solcher Erfolge erzielen kann.
Und pave the way to spurring the WTO to much more such successes.
Allerdings ist unklar, ob der Kompromiss tatsächlich von allen beteiligten Staaten noch akzeptiert werden wird. Die Details sind außerdem noch nicht bekannt. Beobachtern zufolge aber dürfte Indien einen Aufschub erhalten haben. Danach würde die WTO die indischen Nahrungsmittelsubventionen noch bis zu 4 Jahre lang dulden. Erst dann würden die strengeren Regeln des Welthandelsabkommens greifen.
Vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Brisbane lässt Russland Kriegsschiffe vor Australiens Küste kreuzen, um dort die Lage zu beobachten. Es ist eine Demonstration der Stärke, während das Land wirtschaftlich zunehmend geschwächt ist. Die Sanktionen der EU und der USA schmerzen, der Rubel wertet dramatisch ab, die Wirtschaft wächst kaum noch. Mischa Erhardt über die Folgen.
Russland kämpft in diesen Tagen an vielen Fronten. Und die wirtschaftlichen Probleme, die das Land inzwischen deutlich spürt, gehören wohl zu den größten Sorgen. Das Land leidet unter einer Preissteigerung von rund 8%. Solche Inflationsraten treffen zuerst die armen Schichten der Bevölkerung, die für Brot, Milch oder Kartoffeln einen Großteil ihres knapp bemessenen Geldes ausgeben müssen. Die russische Währung befindet sich in einer tiefen Krise. Seit Jahresbeginn hat der Rubel gegenüber dem Dollar rund 30% an Wert verloren. Ein gewisser Anker der Stabilität war bislang noch die russische Zentralbank gewesen, denn die hatte den Kurs des Rubel bislang überwacht und schritt ein, wenn er in ungewünschte Richtungen ging. In dieser Woche aber hat die Zentralbank die Währung freigegeben, trotz der Krise der russischen Wirtschaft und Währung. Daria Orlova, Russland-Analystin bei der DK Bank.
Dadurch, dass in Russland die Rubelstabilität als ein wichtiger Anker gesehen wird, sorgte schon immer für negative Meldungen in der Presse. Und es wird natürlich in 2015 den Konsum deutlich belasten. weil die Preise jetzt nach und nach einsteigen werden. Das heißt, auch wenn es Russland jetzt 2014 gelungen ist, eine Rezession zu umgehen, für 2015 erwarten wir negatives Wachstum, unter anderem wegen der Rubelabschwächung.
Das einstige Wirtschaftswunder und Schwellenland Russland mit Wachstumsraten von 7 oder 8% ist also nicht nur politisch vom Westen isoliert, sondern auch wirtschaftlich in einer kritischen Situation. Und beides bedingt einander und erschwert eine Lösung der Krise. Denn ein unguter Kreislauf ist in Gang. Die geopolitische Krise in der Ukraine und in der Folge die Sanktionen des Westens haben die ohnehin schwächelnde russische Wirtschaft getroffen und die Probleme verschärft. Russland kann dafür wiederum den Westen verantwortlich machen und seinen Landsleuten zeigen, dass es nach außen hin Stärke demonstriert und sich das nicht gefallen lässt. Robert Halver von der Baader Bank.
Es ist immer so gewesen in der Vergangenheit. Wenn man politische oder wirtschaftliche Probleme hat, versucht man das zu kompensieren mit einem starken außenwirtschaftlichen oder außenpolitischen Auftreten. Das macht Putin genauso. Das ist leider die Konsequenz auch der Sanktionen des Westens, die leider nicht immer mit sehr viel Scharfsinn und Weisheit begleitet worden sind.
Welche Möglichkeiten bleiben Russland nun, um die ökonomische Schieflage oder eine mögliche Krise abzuwenden?
Wenn man das jetzt ganz theoretisch betrachten würde, wäre eine ganz gute Möglichkeit, ganz viele Initiativen in Richtung Lösung des Ukraine-Konflikts zu ergreifen, ein Friedensabkommen dort unterzeichnen zu wollen und wirklich selbst proaktiv in diesem Konflikt zu werden. Aber das ist ein theoretischer Schritt, weil er zeichnet sich wirklich nicht ab.
Sagt Daria Orlova von der DK Bank. Leidtragender des Konfliktes allerdings ist nicht nur Russland, auch im Westen spürt man seine Auswirkungen. Ob Konzerne wie E.ON, Adidas oder Metro, die Schwäche des Rubels und Absatzeinbrüche in Russland haben sich schon jetzt tief in die Bilanzen vieler deutscher Unternehmen eingeschrieben.
Und wie diese Bilanzen genau aussehen, sagt uns jetzt Dorothee Holz, die für uns von der Frankfurter Börse berichtet. Dort haben heute die letzten DAX-Konzerne ihre Zahlen über das dritte Quartal vorgelegt.
Das dritte Quartal hatte es in sich, was die DAX-Konzerne zwischen Juli und September verdient oder verloren haben. Das sorgte für erhebliche Ausschläge an der Börse. Manche Aktien waren echte Überflieger, andere fanden kaum noch den Boden. Doch unterm Strich sah es gar nicht so schlecht aus, meint Askan Eredi von der Aktionärsbank.
Die Unternehmen haben geliefert, sie haben also am Ende doch positiv überrascht.
Immerhin haben 2/3 der Konzerne mehr verdient als erwartet bzw. befürchtet angesichts der vielen weltweiten Krisen. Besonders ins Gewicht fielen die Krise in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland. Holger Bahr, Volkswirt bei der DK Bank, sprach von geopolitischem Stress, der auf der Stimmung lag.
So sehr es auch immer unternehmensspezifische Nachrichten dazu gibt, am Ende des Tages ist eine Sensitivität für die Konjunktur natürlich schon eine gemeinsame Klammer von einigen Branchen. Dazu gehören mit Sicherheit auch PKWs, Metall- und Elektroindustrie, die dort sehr sensibel sind und die dann spüren, wenn, wie in den jüngsten Daten eben zu erkennen waren, die Weltwirtschaft nicht mehr ganz so schön läuft, wie man sich das vor einem halben Jahr noch gedacht hat.
Besonders gestresst wirkten der Hersteller von Industriegasen Linde und die Lufthansa. Beide haben ihre Gewinnprognosen für das kommende Jahr zurückgenommen und die Aktionäre damit regelrecht schockiert. Die Lufthansa hatte sogar 2-mal hintereinander vor sinkenden Gewinnen gewarnt. Askan Eredi.
Bei Lufthansa ist es für alle offensichtlich, dass Lufthansa momentan nicht nur im Konkurrenzkampf, sondern auch streikgebeutelt natürlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, dass dann die Zahlen schlechter kommen. Bei Linde, da muss man sagen, das war eine echte Enttäuschung für die Anleger nach Jahren des sozusagen positiven Trends.
Ein Erfolgsgarant für Anleger war auch immer BASF, aber der weltgrößte Chemiekonzern hat seine Ziele für das kommende Jahr ebenfalls gekappt. Da quasi überall Chemie drin steckt, verheißt das auch nichts Gutes für die Konjunktur insgesamt. Das Kontrastprogramm lieferten die Autokonzerne Bayer und auch Henkel. Bayer und Henkel konnten sogar ihre Gewinnprognosen anheben. Henkel freute sich ausgerechnet über ein gutes Russlandgeschäft. Der Energieversorger E.ON macht dagegen in Russland und auch in anderen Schwellenländern wie der Türkei und Brasilien gerade schwere Zeiten durch. Die Entscheidung, dorthin zu gehen, war aber grundsätzlich richtig, so Energieexperte Armin Sandhöfel von der Allianz.
Kann man in Europa, im alten Europa, noch viel Geld verdienen? Mit dem heutigen Bau von Kraftwerken würde ich sagen eher nein. Aber das bedeutet natürlich, dass eigentlich die Überlegung, dorthin zu gehen, komplett richtig war. Dass sich natürlich jetzt die politischen Entwicklungen gerade in den Ländern nochmal eingetrübt haben, zu denen sich dann die Energieunternehmen entschieden haben, hineinzugehen, das ist ein bisschen Pech.
Festzuhalten ist, die Zeiten sind deutlich härter, deutlich schwieriger geworden. Aber viele deutsche Konzerne haben sich darauf eingestellt. profitieren dabei von ihrer globalen Ausrichtung, was Chancen und Risiken verteilt, sowie vom derzeit schwachen Euro. Askan Iredi von der Aktionärsbank ist sogar voll des Lobes.
Sie schlagen sich sogar aus meiner Sicht sehr gut. Sie sind sogar so gut, wie sie sind, zukünftig wieder vermehrt ein Übernahmeziel für ausländische Konzerne, weil wir eben echte Weltmarktführer mit hervorragender Technologie haben, auch gerade bei den großen Konzernen. Und das ist letztendlich eher attraktiv, auch gerade für die Aktien.
Über das Ende der Berichtssaison an der Frankfurter Börse Informationen von Dorothee Holz. Er war der Chef des Internationalen Währungsfonds und galt schon als nächster Präsident Frankreichs. Doch dann stürzte Dominique Strauss-Kahn über einen Sexskandal. Ihm wurde versuchte Vergewaltigung eines Zimmermädchens vorgeworfen. Es war das Ende seiner politischen Karriere. Und doch zeigen neue Umfragen, dass Strauss-Kahn in Frankreich nicht unbeliebt ist. Was macht der Mann eigentlich heute? Und ist ein Comeback wahrscheinlich? Aus Paris, Andreas Teska.
Normalerweise sind die Abendnachrichten im französischen Fernsehen ebenso langweilig wie jugendfrei. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel an jenem 15. Mai 2011, einem Sonntag, an dem der Moderator dem Publikum einen Schock und ein Erdbeben verspricht.
En un choc, Dominique Strauss-Kahn a été inculpé pour agression sexuelle et tentative de viol sur une jeune femme.
Dominique Strauss-Kahn in New York festgenommen, der mächtige Direktor des IWF mit Handschellen verziert in einem Kommissariat in Harlem. Unter dem Verdacht, ein 32 Jahre altes Zimmermädchen im Hotel Sofitel vergewaltigt zu haben. Ihm drohen so zwischen 30 und 50 Jahren Gefängnis. Sex, Crime und Politik. Mehr Skandal geht nicht. Denn DSK, wie er in Frankreich genannt wird, ist ja nicht nur einer der wichtigsten Finanzmanager der Welt. Nein, er ist auch der potenzielle Herausforderer von Nicolas Sarkozy. Der ehemalige Superminister für Wirtschaft und Finanzen gilt als haushoher Favorit bei den Vorwahlen, mit denen die Sozialisten ihren nächsten Präsidentschaftskandidaten bestimmen wollen. Auf einen Schlag ist alles vorbei. Seinen Posten beim Währungsfonds muss Strauss-Kahn abgeben. Seine Präsidentschaftskandidatur hat sich erledigt. Es spielt keine Rolle, dass seine sündhaft teuren Anwälte ihn raushauen. Die Glaubwürdigkeit des Zimmermädchens wird untergraben, das Strafverfahren eingestellt. Und ein Zivilverfahren verhindert Strauss-Kahn durch eine außergerichtliche Einigung. Es fließt viel Geld, aber davon hat er ja genug. Schließlich ist er verheiratet mit Anne Sinclair, Frankreichs Traumpaar, der Superstar der Sozialisten und die gefeierte Fernsehjournalistin, zugleich Enkelin und Erbin des berühmten Kunsthändlers Paul Rosenberg. Sie steht zu ihrem Gatten, solange der in den USA festgehalten wird. Danach reicht Anne Sinclair die Scheidung ein und fragt sich, wie sie hatte so blind sein können.
Hören Sie, ob Sie es glauben oder nicht. Ich habe das alles nicht gewusst.
Das alles, denn da war ja noch viel mehr. Im Februar 2015 wird sich Strauss-Kahn vor einem Gericht in Lille verantworten müssen. Angeklagt ist er wegen bandenmäßiger Zuhälterei, zusammen mit Größen aus dem Rotlichtmilieu. Es geht um einen Callgirl-Ring, um Sexpartys in aller Welt mit Prostituierten in Luxushotels. So vollkommen überraschend kommt das alles nicht. Früher kursierte bei den Sozialisten der Spruch, eine Praktikantin lerne am ersten Tag zwei Dinge. Erstens, wie man Kaffee kocht und zweitens, niemals allein mit DSK in einen Fahrstuhl zu steigen. Trotz aller Vorfälle bleibt der ehemalige Wirtschaftsprofessor ein gefragter Berater. Er arbeitet für mehrere Regierungen, kassiert Spitzenhonorare als Gastredner und hatte außerdem eine Investmentfirma gegründet, zusammen mit einem französisch-israelischen Geschäftsmann von allerdings zweifelhaftem Ruf. Der soll ihn hintergangen haben, deswegen will Strauss-Kahn im Oktober aus dem Projekt ausgestiegen sein. Drei Tage später sprang sein Partner von einem Hochhaus in Tel Aviv. Diese Affäre ist mehr als undurchsichtig und lange noch nicht aufgeklärt. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein, ist sie aber nicht. Denn für die eigentliche Sensation sorgen Meinungsforscher. Auf die Frage, wollen Sie, dass diese Person bei der nächsten Präsidentschaftswahl antritt, antworteten laut Frédéric Dabi von IFOP vor ein paar Tagen 30% der Befragten bei Strauss-Kahn mit Ja.
Er gilt immer noch, trotz der Affären, als außerordentlich kompetent, als bester Ökonom Frankreichs. Etwa so wie in den 70er Jahren Raymond Barre. Deshalb hoffen sehr viele, 30%, auf ihn. Sowohl in der Unterschicht, als auch vor allem bei Bessergestellten. Und auch bei den Anhängern der Linken sind seine Werte überdurchschnittlich gut.
Allerdings gelten derselben Umfrage zufolge seine Chancen, gewählt zu werden, als außerordentlich gering. Für Dominique Strauss-Kahn gibt es also kein politisches Comeback und aus dem Élysée wird kein Stundenhotel. Die französischen Abendnachrichten bleiben langweilig und jugendfrei.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Lennart Lippold in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.